Heute feiern wir Pfingsten und ich habe mir überlegt, wie kann man das im 21. Jahrhundert uns näher bringen? Ich versuch's. Wir haben einen Nachteil heute. Der Nachteil ist, Jesus ist nicht da und predigt nicht zu uns. Das wäre schön, oder? Wir würden jetzt auf dem Gras sitzen, mit Brotkörben um uns herum, auf der netten Wiese, der See Genezareth zu unserer Linken. Jesus steht vorne, die Jünger machen das Management und Jesus predigt und wir können ihm zuhören. Wir können zuhören, wie er zu den Leuten geht, sie heilt. Wir können hingehen und schauen, wie er Wunder vollbringt. Wir können dabei sein, wie er das Brot vermehrt. Hammer, oder? Leider gab's das in der Form nur 3 Jahre in den letzten etwas über 2000 Jahren und wir waren nicht dabei. Aber ist jetzt falsch an der Stelle. Frage ist, was können wir machen? Was haben wir für Möglichkeiten? Jesus war quasi ein Supertalent. Jesus, er war Gottes Sohn. Er war Gott quasi eingezwängt in einen menschlichen Körper für eine gewisse Zeit. Aber ansonsten, der konnte alles. Wenn der beten wollte, der konnte beten zum Vater, ja? Hey, wenn der mit ihr jemanden heilen wollte, dann ist er hingegangen, wenn es dem Willen des Vaters entsprach und er hat ihn geheilt. Wenn er das Brot vermehren wollte, dann hat es gegen den Himmel gehalten und er hat es vermehrt. Und jetzt sind wir da. Und Gott hat sich, und dann ist er gestorben, er ist auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und alle Schüler waren down, ja? Wie immer, wenn ein Genie geht, wie immer, wenn ein Naturtalent geht, wenn ein toller Leiter geht, sind alle total down, weil es war so auf ihn fokussiert. Alle wussten, wenn Jesus da ist, wird es ein guter Gottesdienst, ne? Oder? Also, wenn Jesus da ist, dann passt es. Es wird gut. Wenn Jesus im Boot ist, wird es wie? Gut. Selbst wenn es stürmt, es wird gut. Wenn alle nichts zu essen haben, aber Jesus ist da, es wird gut. Und jetzt ist Jesus weg gewesen, hat gesagt, ich gehe. Und die haben ihm sogar zugeschaut, wie er wegging. Und die Bibel sagt es so schön, sie wussten eigentlich, dass sie losgehen sollten und von Jesus anderen erzählen sollten. Und weißt du, was die gemacht haben, die Jünger? Die standen so da und standen und standen und keiner von denen wollte irgendwas machen. Die Bibel sagt, Gott musste Engel schicken. Also wenn Gott schon einen Engel schicken muss, um dir was zu sagen, dann musst du schwer vom Begriff sein. Gott musste Engel schicken, um denen, die immer von Jesus gehört haben, zu sagen, Jungs, euer Job ist es nicht, in den Himmel zu gucken. Sondern euer Job ist es, hier auf der Erde was zu machen. Euer Job ist es, rauszugehen zu den Menschen. Christen verfallen manchmal auch in diese Falle. Oh, wir hätten so gerne Himmel auf Erden. Wir hätten gerne, dass alles super ist, dass alle nett zu uns sind, dass alle, für die wir beten, zu Jesus finden, für jeder Kranke, über den wir beten, dass er gesund ist, dass alle Probleme sich lösen, finanzielle Probleme gar nicht erst existieren. Wir hätten gerne Himmel auf Erden. Und ich finde es so tröstend, dass seinen Jüngern, die alles wissen sollten, der Herr Engel schicken musste, um denen zu sagen, Jungs, jetzt hört mal auf zu staunen, geht mal an die Arbeit. Und wartet, bis ich meinen Heiligen Geist schicke. Warum den Heiligen Geist? Weil Jesus war das Supertalent, er konnte alles. Und dann blieben die Jünger zurück und die konnten nicht alles. Die haben zwar viel gelernt, aber die konnten nicht alles. Der eine konnte das, der andere konnte das. Und ich vergleiche das mal so ein bisschen mit Musikern. Es gibt so Naturtalente, die können ein paar Instrumente gleichzeitig spielen. Die können singen und die können Gitarre und Klavier und alles. Ich habe noch nie jemanden zugeschaut, der mehrere gleichzeitig richtig gut kann. Also singen, Keyboard, Gitarre, Kontrabass. Irgendwie ist es natürlicher und angenehmer, wenn man so ein Orchester hat oder eine Band, oder? Das klingt besser. Und Gott wusste, er wird verschiedene Instrumente brauchen, damit das, was er angefangen hat, weitergehen kann. Damit die Menschen haben damals Jesus gehört und wussten, so ist Gott. Und jetzt haben sie uns und sie fragen sich, wie ist Gott? Wie ist es so, Gott zu erleben? Und deswegen, wir sind wie so einzelne Instrumente oder wie so einzelne Musiker. Und Gott, er glaubt daran und ist davon überzeugt, so steht es in der Schrift, dass er verschiedene Instrumente, uns einzeln, inspirieren kann durch seinen Geist. Und wenn wir dann, jeder seinen Part spielt, der eine spielt Klavier, der andere singt, der andere macht was Praktisches, der andere hilft, der andere kann guten Rat geben. Verschiedene Talente, wenn wir zusammenspielen und das in einer guten Art und Weise, inspiriert von Gott, und jemand kommt rein und erlebt das, so eine Gemeinde, die so tickt, dann sagt er, oh, das ist gut. So gut muss Gott sein. Inspiriert von Gott. Und die ersten Schüler von Jesus, als Jesus weggegangen ist, die haben sich versteckt, die hatten gar keine so große Lust da drauf. Und Jesus hat gesagt, wartet, ich werde meinen Heiligen Geist schicken. Wartet, ich werde den schicken, der euch inspiriert. Und wenn ich euch inspiriere, ich meine, es gibt Musiker, die haben Klavier gelernt, und es gibt welche, die haben ein Talent. Ja? Und manche, die können zwar Noten spielen, aber wenn sie eine Inspiration für ein Lied bekommen, habt ihr schon mal sowas, dann entstehen ja geniale Sachen. Sie können ja alle technisch vielleicht Klavier spielen, aber wenn sie eine, so sagt man so schön, Inspiration bekommen für ein Lied, dann denken Leute, boah, und fragen, wo hast du die Inspiration bekommen? Und Leute können es ja oft schwer erklären, ja. Ja, das war gerade so. Und wir glauben, dass diese Inspiration von Gott kommt, ja. Das Handwerk, all diese Dinge, die wir wirklich genial machen können, dass Gott das inspiriert hat. Und es ist manchmal schwer, zwischen natürlicher Inspiration und übernatürlicher Inspiration zu unterscheiden. Ganz ehrlich, dass du Mathe gut kannst, hast du dir nicht selbst zu verdanken. Das hat jemand in dich hineingelegt. Und das ist Gott, der das in dich hineingelegt hat. Aber vielleicht bist du so gut in Mathe, dass du gut mit Geld umgehen kannst und dass du richtig viel Geld machen kannst und dass du mit deinen Finanzen andere Menschen unterstützen kannst, damit sie ihren Teil machen können. Dann ist es viel mehr als nur Zahlen. Dann ist es viel mehr als nur Mathe. Gott inspiriert uns natürlich und übernatürlich, aber oft bleiben wir nur bei dem, was so in unseren Händen ist. Wir sehen, okay, ich kann jetzt gut vielleicht malen oder ich kann gut singen oder ich kann gut kochen. Das sind so unsere, sagen wir, oh, das ist doch nur natürlich. Gott kann das und will das auch gebrauchen. Und dann gibt es übernatürliche Befähigung, die Gott gibt. Und das inspiriert sein Heiliger Geist. Und es ist toll, das immer wieder zu erleben, immer wieder zu sehen. Und die Gemeinde braucht das. Das macht sie lebendig. Das ist wie so ein Feuer, das immer wieder entfacht wird. An Pfingsten, da saßen 120 Freunde von Jesus und haben gewartet auf diese Inspiration. Und sie kamen und sie waren fähig, rauszugehen zu den Menschen und mutig von Gott zu erzählen, obwohl es eigentlich nicht einfach war, das zu tun, und die Leute auch Angst hatten. Wenn es um die Inspiration mit Gott geht, von Gott, dann Inspiration ist das eine, das wird ja jeder Musiker sagen, aber Fleiß ist das andere. Was meine ich damit? Es gibt die Gaben des Heiligen Geistes, es gibt die Inspiration durch Gottes Geist, aber nehmen wir mal das Beispiel Bibellesen. Gott kann dich beim Bibellesen inspirieren, aber wird Gott dir das Bibellesen abnehmen? Also wenn du das Neue Testament noch nie gelesen hast, wird Gott es für dich lesen? Das wäre cool, oder? So unter das Kopfkissen. Abends, morgens wachst du auf und tust eine Bibelstelle nach der anderen aus dem Kopf zitieren. Hammer, oder? Nein, aber wenn du sagst, Gott, 80% Fleiß und vielleicht 20% Inspiration. Gott, ich lege meine 80% Fleiß rein. Ich fange an, das Ding zu lesen. Und dann, wo du es gelesen hast und dein Gehirn das abgespeichert hat und deine Seele, dann geht Gott hin und inspiriert bestimmte Verse daraus und spricht sie neu in dein Herz. Und auf einmal, aber dummerweise musst du es vorher gelesen haben, gell? Gott kann ganz schwer einen Bibelvers in deinem Herzen inspirieren, den du noch nie gelesen hast. Oder mit deinen Sinnen, also Augen, Ohren, wahrgenommen hast. Geht ganz schwer. Das heißt, bei allem, was Gott inspiriert, ist es wichtig, dass wir unseren Fleiß da reintun. Wenn du sagst, mich interessiert das Thema Heiliger Geist, gebe ich dir einen Tipp. Lies ein paar Bücher zum Thema Heiliger Geist. Und bete, und Gott wird dich leiten, Gott wird dich führen, Gott wird dich inspirieren. Und du sagst, oh, ich würde so gerne Menschen in Not helfen. Ja, fange an, sich in diese Richtung auszustrecken, was zu machen. Und Gott kommt mit seiner Inspiration und wird dir auch helfen. Kommt mit seinem Heiligen Geist und schenkt dir vielleicht eine Freude. Ich weiß, wir haben Jugendarbeit gemacht und dann haben wir angefangen, offene Jugendarbeit zu machen in unserer Gemeinde damals in Mannheim. Das gab es gar nicht, offene Jugendarbeit. Und wisst ihr, wie schön das war? Ungefähr jedes zweite Mal gab es eine Schlägerei und jedes zweite Mal wollten wir es hinschmeißen. Wir hatten alle keine Ahnung, wie es geht. Wir haben diese Kinder gesehen, die waren teilweise verwahrlost und brutal. Und wir haben die eingeladen in unsere schöne neue Gemeinde mit neuen Räumen, die wir alle fleißig gebaut haben und die wir liebten. Und dann kamen diese Wilden und haben uns alles auseinandergenommen. Aber unser Auftrag war eigentlich, sie zu lieben. Wir wollten offene Jugendarbeit. Und wir waren ein Haufen von Leuten, die das auf dem Herzen hatten. Und wir haben gemerkt, es läuft nicht. Wir haben gemerkt, wir kriegen das nicht hin mit unserer Fähigkeit. Waren wir fleißig? Ja. Waren wir rechtzeitig da, haben gekocht, geputzt und danach die Schäden beseitigt? Ja. Aber Gott hat gesehen, der Fleiß ist da. Und dann schenkte Gott Inspiration dazu. Dann haben wir angefangen, vorher für diese Kinder zu beten. Wir haben gebetet und gesagt, Gott, lass uns zumindest einmal im Monat, dass es nicht Katastrophe ist. So haben wir angefangen. Hilf uns einmal im Monat einen guten Treff zu erleben, wo sich nicht alle schlägern und wo es nicht Ausfälle gibt. Und dann hat Gott es uns geschenkt. Wir waren irgendwann bei so einem guten Schnitt von jedes zweite Mal war es okay. Also es war nicht gleich Himmel auf Erden, ne? Aber wir sind zu so einem Schnitt gekommen, jedes zweite Mal war es okay. Und dann fing es auch manchmal an, dann kamen Kinder, das sind so Highlights. Da kamen Kinder und ich weiß noch einen Jungen, der hatte irgendwie so einen allergischen Anfall, das ganze Gesicht war geschwollen. Und habe gesagt, was ist denn passiert? Ja, er hat irgendwie so einen allergischen Anfall. Und haben gesagt, gut, wir beten. Und die anderen Kumpels standen auch da. Und während wir gebetet haben, ist die Schwellung komplett zurückgegangen. Und er wusste auch, warum. Das war Heiliger Geist. Das war Inspiration von Gott. Die Gabe der Heilung, die da ausgeübt wurde. Aber das Umfeld war ganz viel Fleiß. Ja? Da waren Leute in der Küche, die haben das Essen gemacht. Da waren Leute, die haben Tischtennis gespielt mit den Jugendlichen. All das, das war erstmal der menschliche Fleiß. Und Gott kam obendrauf. Und wir haben auch Situationen, da kamen sie mit einer Verletzung, wir haben gebetet, es ist nichts passiert. Hatten wir auch. Aber dieses Übernatürliche von Gott, wir brauchten das immer wieder als Ermutigung. Wir brauchen das immer wieder so als Push. Sonst hätten wir nach 4 Wochen wahrscheinlich dicht gemacht. Und bei allem, was wir für Gott machen, mit Gott machen, wir brauchen immer wieder diese Inspiration, dass das Feuer wieder neu entfacht wird. Und das macht der Heilige Geist so, so gerne. Aber es gibt auch einen menschlichen Teil, den wir machen müssen. Manche Leute sagen, oh, ich sperre mich zu Hause ein und es ist so schön mit Gott und wenn es ganz toll ist, dann mache ich etwas. Und oft würde ich sagen, erleben sie es nicht. Gott will, dass wir draußen sind und für ihn Dinge bewegen und dann stellt er sich dazu. Wenn du im Alten Testament über Wunder Gottes liest, dass das Feuer geschickt wurde auf einen Altar, der komplett wasserdurchtränkt war. Das ist total unlogisch. Wie kann ein nasser Altar, der voller Wasser ist, auf einmal brennen? Du musstest außenrum lesen, was da stand. Wenn es nicht passiert wäre, hätten ihm den Kopf abgeschnitten. Also wenn Gott nicht gehandelt hätte. Also es gibt Situationen da, wo wir herausgefordert sind im Glauben, dann kommt Gott und wirkt. Wenn wir in einer Situation sind, wo wir gar nicht sein Wirken brauchen, wo wir es selber auch hinkriegen, dann dürfen wir manchmal nicht erstaunt sein, dass nicht so viel passiert. Also, ich komme aber wieder in eine andere Richtung. Wenn du deine Hände anschaust, wie viele habt ihr? 2 Stück, die meisten, ne? Ihr kennt eure natürlichen Gaben, was ihr so alltäglich macht. Ihr geht auf Arbeit, ihr geht in die Schule, Ausbildung, ihr seid Rentner. Was ihr so macht, das kennt ihr. Obendrein zu dem, was ihr so als natürlich seht, gibt es übernatürliche Befähigung, übernatürliche Gaben, die Gott für euch hat, die Gott euch schenken möchte, vor denen ihr keine Angst haben braucht. Gott und Angst passt sowieso nicht zusammen. Gott gibt euch nicht etwas, was anderen Angst macht. Das ist, wo der Geist der Freiheit ist, wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit, sagt die Bibel. Das heißt, wenn Gott dir eine übernatürliche Gabe gibt, dann ist es zum Segen für andere. Und diese zu entdecken, wo es um ein Instrument und dieses Instrument zu gebrauchen, das ist Hammer. Was bringt es jemandem, dass du Posaune spielen kannst, wenn du in keinem Chor mitspielst? Und sagst, oh, ich bin so ein Virtuose, ich kann das und das auswendig spielen. Ja, was bringt das den Leuten, wenn du es nicht einsetzt? Und so ist es auch bei den geistlichen Gaben. Wie habe ich gewusst, dass Gott zum Beispiel mich gebraucht, um prophetisch zu reden oder Prophetien weiterzugeben? Ich musste mich danach ausstrecken. Ich musste das anfangen zu üben. Das war mein Teil. Oder wenn die Bibel sagt, in einem öffentlichen Gottesdienst in Zungen zu sprechen, das ist die eine Gabe. Die viel schwierigere Gabe finde ich, das, was der eine gesagt hat, genau übersetzen zu können. Das ist eine Gabe, nach der muss man sich ausstrecken. Und dummerweise gibt Gott, also nicht dummerweise, genialerweise, aber für uns Menschen, Gott sagt, er gibt jedem die Gaben, so wie er es entscheidet. Vielleicht hättest du gerne die und die Gabe, aber Gott sagt, ich möchte dir eine andere Gabe geben. Also deine Aufgabe ist es, deine Schokoladenseite rauszufinden, zu finden, Gott, was ist meine Gabe jetzt? Und vielleicht ist es auch eine Gabe für dieses Jahr, für diese Situation. Vielleicht bist du Erzieher in einer Einrichtung und Gott gibt dir die Gabe, einfach eine Ruhe reinzubringen in diese ganze Stimmung. Und du betest und sagst, Gott, hilf mir, wenn ich in dem Job bin, eine Ruhe reinzubringen. Und Gott gebraucht dich und immer wenn du da bist, funktioniert das. Und wenn du nicht da bist, dann ist einfach eine Unruhe da. Das ist eine Gabe, die dir Gott für diese Situation gibt. Gott befähigt und Gott begabt. Und so möchte ich jetzt mit diesem Einstieg zum 1. Korinther 12 kommen, ab Vers 7. Also unterschiedliche Gaben für unterschiedliche Situationen und zu den natürlichen Gaben, die wir haben, ist es obendrauf die übernatürlichen Gaben. Wobei die manchmal was mit unseren natürlichen auch zu tun haben, weil Gott, wie soll ich sagen, der Hersteller entscheidet sich ja nie gegen sein Produkt. Also wenn dich Gott hier befähigt hat, natürlich, dann wird er dich nicht im Übernatürlichen zu was ganz, 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 ganz anderem befähigen, wo es gar nicht zu deiner Persönlichkeit passt. Ich hoffe, dass wir das noch praktischer machen können. Ab Vers 7, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Stell euch vor, eine Band, ein Orchester macht nur Sinn, wenn das ganze Orchester gerade spielt, richtig? Nur dann ist es ein Genuss. Wenn du dein Solo spielst und alle anderen spielen gerade was anderes, ist es kein Genuss. Man geht, um ein Orchester zu hören. Und als Musiker muss man mitspielen, manchmal muss man sich zurücknehmen, manchmal auch ein Solo spielen, all das. Also bei den Gaben, die Gott schenkt, ist es anders wie beim Supertalent. Es geht nämlich um das Orchester, ist das Wichtigste, nicht der einzelne Musiker. Gott gibt dir nicht eine Gabe, damit du damit glänzt, nur glänzt und den anderen zeigst, ja, du hast sie nicht, gell? Gottes Geist ist da anders, sondern er gibt die Gaben jeden Einzelnen, damit wir zusammen ein Orchester sind. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Also Menschen, die Weisheit von Gott bekommen. Ich kenne solche Menschen. In schwierigen Situationen haben wir einen Termin ausgemacht, wir sind spazieren gegangen und ich habe mit ihnen über eine Situation gesprochen in meinem Leben oder in meinem Dienst und sie haben ihre Gedanken dazu gesagt und ich habe gemerkt, das ist göttliche, das ist nicht nur, dass die schlau sind und intelligent sind und guten Rat geben und Coaches sind, sondern die kennen Gott, die kennen die Bibel, sind lange mit Gott unterwegs und wenn sie Dinge in die Situation reinsprechen, habe ich gemerkt, boah, das ist inspiriert, was die da gerade reden, das ist göttliche Weisheit, das ist gut, das ist ein Rat, auf den wäre ich niemals gekommen. Das ist göttliche Einsicht, weitergeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Also Gott inspiriert einen Menschen und in einer Situation hat er klar, ganz klar vor Augen, das sollte als nächstes getan werden. Was der Gemeinde gut tut, was zum Segen aller ist und wo alle sagen, wow, das haben wir gar nicht dran gedacht. Interessant, lass uns das prüfen. Wichtig. Wenn Gott etwas inspiriert, braucht man keine Angst davor zu haben, es zu prüfen. Prüfen heißt, man fängt an, darüber zu beten, ob es Gott auch anderen zeigt. Das ist ein wichtiges Kriterium. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Also für eine bestimmte Situation bekommt jemand wirklich Glauben für eine Sache. Und das ist für die anderen erstmal, wow, du traust dich was. Wow, dafür hast du Glauben. Wow, sollten wir das wirklich beten? Herausfordernd. Und dann prüft man das. Und wenn es von Gott ist, dann wird sich das bestätigen und dann geht man in diese Richtung. Dann fängt man an, in diese Richtung zu beten und zu glauben. Wieder ein anderer bekommt durch diesen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Ganz spannend, ja. Hier steht es gar nicht, ob er immer diese Gabe hat oder ob er in dieser speziellen Situation die Gabe hat, den Menschen zu heilen. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Hauptsache, wenn ein Kranker da ist, er wird geheilt. Ist manchmal viel schöner. Die schönsten Heilungen, die ich erlebt habe an Menschen, waren Heilungen, wo ein Kranker da war. Dann haben 8 Leute für den gebetet, er wurde geheilt und niemand wusste, wer es war. Und Gott hat die Ehre bekommen. Versteht ihr? Das ist das Schönste, was es gibt. Da konnte keiner sagen, ja, also die 7 waren gut, aber als ich dann die Hand aufgelegt habe, ja, puh, also da habe ich schon Wärme gespürt oder so, ja. Braucht man nicht. Was man braucht, ist, dass es im Kontext der Gemeinde passiert, dass die Gemeinde aufgebaut wird und das am Ende anonym ist, sage ich jetzt mal. Das ist das Schönste. Weil die alle 8 sagen, ja, ich habe gebetet und ah, Gott hat mich gebraucht und die Mauer ist gefallen. Ja, das ist schön. Da kommt nicht Stolz, sondern da kommt Dankbarkeit. Aber auch Heilung ist eine Sache, für die dürfen wir beten und die dürfen wir erwarten. Und es ist nicht immer sofort da. Aber es ist ein Auftrag dazu da. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun. Ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wie kann Wunder zu tun? Ich denke, Gebetserhörungen sind oft Wunder. Dass wir oft für etwas beten, was einfach unglaublich ist, was einfach unwahrscheinlich ist. Und dann wird dafür gebetet und da geschehen Dinge, geschehen gute Dinge. Und alle sagen, wow, Gott, du tust heute noch Wunder. Ich habe es schon finanzieller Natur erlebt bei Gemeinden. Echt krass, was da möglich war. Prophetische Aussagen zu machen. Jemand hat mich gefragt, der junge Christ war, ja, das heißt ja, wir gehen zur Wahrsagerin. Wenn man sagt, prophetische Aussagen, was ist eine prophetische Aussage? Könnte man auch sagen, eine Wahrsagerin spricht auch irgendwas über die Zukunft und wenn es eintrifft, dann ist gut. Nein, prophetische Aussagen sind Aussagen, die uns niemals Angst machen. Gott macht nicht Angst, sondern Gott fordert uns auf, etwas zu tun oder Gott stellt uns vor eine Entscheidung und sagt, hey, wenn du diesen Weg gehst, dann erwartet dich das. Und wenn du diesen Weg gehst, erwartet dich das. Aber ich warne dich und du hast deinen freien Willen und entscheide dich. Gott wird dir nicht sagen, morgen wirst du einen Fuß umknicken und vom Auto überfahren werden. Fang an, Angst zu haben. Großer Unterschied. Wenn jemand das macht, das sagt und behauptet, dass er prophetisches Reden, ist ein falscher Prophet. Gottes Geist kommt nie, um uns Angst zu machen. Steht ja. Würde auch nicht sagen, na gut, aber wenn du mir 1.000 Euro überweist, dann wird es wieder nicht passieren. Wird auch Gott niemals machen. Gibt genug Scharlatane in der Richtung. Prophetie soll aufbauen, soll ermutigen, soll auch zurechtweisen. Aber 2/3 ist positiv, ja? Manchmal brauchen wir auch Korrektur. Das gehört auch durch Prophetie. Gott spricht Korrektur in unser Leben durch andere. Und das inspiriert Gott. Wieder die Frage, wo hört guter Rat auf und wo fängt Prophetie an? Jetzt redet jemand mit dir im Gespräch, ein Christ. Und er gibt dir einen guten Rat oder er hört sich an, was du sagst und er sagt, Mensch, pass mal auf, so wie ich das sehe, stehst du vor einer Entscheidung. Entweder du machst das oder das. Entweder du gehst Gottes Weg oder du machst dein Ding. Wo ist jetzt menschlicher Rat und wo ist inspiriert? Ich würde sagen, es ist oft ein gleitender Übergang und gar nicht so klar trennbar. Gott will dich auch im Alltag gebrauchen, im Gespräch mit Menschen. Vielleicht bist du in einer geschäftlichen Sitzung und sprichst mit einem Arbeitskollegen auf der Arbeit und Gott inspiriert deine Gedanken. Und du sagst dem Geschäftspartner, das Geschäft mache ich nicht mit. Vielleicht inspiriert Gott gerade durch seinen Geist prophetisch deine Worte. Und vielleicht bist du selbst erstaunt, dass du so mutig warst in der Situation. Die Übergänge sind nicht so haarscharf. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Ein anderer wird das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Hier ist das Setting, ein öffentlicher Gottesdienst. In einem öffentlichen Gottesdienst spricht einer von vorne oder vom Mikro aus dem Raum, laut für alle hörbar, ein einzelnes Gebet. Und dieses einzelne Gebet ist nicht ein Bild, das wir gleich alle verstehen, sondern es ist in einer von Gott inspirierten Sprache. In der Bibel nennt es Zungengebet. Und dieses Zungengebet hat nur einen Zweck. Das hat den Zweck, verstanden zu werden von anderen. Diese Gabe ist aber eine Zweiergabe. Sie bedarf eines Zweiten. oder eine Tandemgabe, könnte man sagen. Es muss ein Zweiter da sein, der die Auslegung dafür bekommt. Bisschen kompliziert. Man könnte sagen, Gott, warum machst du es so kompliziert? Ja? Warum macht es Gott kompliziert? Ich habe das erlebt, dass diese Auslegung, was es bedeutet, Gott gleichzeitig mehreren Leuten gibt. Zwei sich vielleicht nur melden und geben die Auslegung, Übersetzung dessen. Passiert wieder dasselbe wie bei der Heilung, wo 7 Leute mitgebetet haben. Man hört es einmal, 7 bekommen die Übersetzung und 7 werden in ihrer Gabe geschärft, das zu übersetzen. Muss ja nicht jeder der 7 nach vorne kommen. Der Erste kommt vielleicht und gibt die Übersetzung und die 6 anderen, das gibt's jetzt nicht. Genau so habe ich es auch verstanden. Das ist ja der Hammer. Gott hat mir das auch gerade geschenkt. Werden 7 im Glauben gestärkt? Ja. Wenn jetzt nur einer dasteht und laut in Zungen betet, aber keiner übersetzt es, ist es verboten. Weil es bringt nichts. So hat es mehrere Leute auferbaut. Und dann trauen sie es nächste Mal, der Erste zu sein, der vorne sozusagen die Übersetzung gibt. Das ist eine Gabe, die wünschen wir uns auch im Gottesdienst. Und ich glaube, dass Gott sich das auch wünscht, also werden wir auch da hinkommen. Aber es braucht auch unseren Fleiß. Ich glaube, dass wir auch dafür beten müssen. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Tja, wir bitten Gott darum, aber er entscheidet. Manchmal tut Gott auch Dinge durch Hände der Kinder. Ich habe schon mal erlebt, dass ein Kind sein Gebet wirkungsvoller war wie von einem Erwachsenen. Gott hat sich dafür entschieden in der Situation. Auch schön, oder? Wenn man als Gruppe oder Gemeinde oder Familie für eine Sache betet und dann beim Gebet vom Kind, zack. Gott ist souverän, das dürfen wir nie vergessen. Nicht der Mensch kann sagen, oh, ich hätte es gerne so und so und ich manipuliere es ein bisschen. Das Spielchen macht Gott nicht mit. Für sowas lässt er sich nicht vor den Karren spannen. Ja? Also da ist er souverän. Also wir können uns also nicht um eine bestimmte Gabe bewerben, aber wir müssen anfangen, diese Gaben zu suchen und sie entdecken. Gott entscheidet, welche er uns gibt. Und wir müssen es entdecken und fördern. Das Talent soll nicht vergraben bleiben. Und hier nochmal, den Glauben an Gott kann man nicht alleine glauben. Es geht nicht darum, Solokünstler zu sein. Ich kann mich gut erinnern an einen Musiker, ich sage nicht, welches Instrument er gespielt hat. Der war ein super Solomusiker. Man hat ihn nie gehört. Warum? Er war nicht fähig, in einer Band zu spielen. Vom Charakter her. Wenn der Band leider gesagt hat, wir spielen das jetzt so und so, dann hat der weiter sein Solo geschoben. Katastrophe. Du hast ihn immer rausgehört, wenn er gespielt hat, aber für eine Band war der ungeeignet. Also hat seine Gabe nichts gebracht, auch wenn es ein sehr, sehr begnadeter Musiker war. Das Instrument Solo will kein Mensch hören. Will jemand einen Bass alleine hören? Nein. Willst du ein Schlagzeug alleine hören? Nein. Das ist ein Instrument für die Band. Und so sind oft unsere Gaben für die Band, also für die Gemeinde. Und in der Gemeinde machen die total Sinn. Aber man muss sich einbringen in die Gemeinde, manchmal auch zurücknehmen. Deswegen, wenn Leute sagen, mein Glaube an Gott ist Privatsache und ich glaube und ich brauche Gemeinde nicht, dann denke ich mir, ja, so Musiker kenne ich auch, total talentiert, begnadet von Gott ohne Ende, nicht gebraucht, nicht zu gebrauchen. Ja. Solokünstler können eine Soloplatte aufnehmen. Es ist eine Talentverschwendung, könnte man sagen. Es ist genial, Leute zu sehen, die ihren Part, ihre Aufgabe gefunden haben und diese mit Leidenschaft und Freude ausführen. Hey, finde deine Aufgabe, natürliche Aufgabe und deine übernatürliche Aufgabe und führe sie mit Leidenschaft aus. Dann hast du deine Schokoladenseite gefunden oder deinen Sweet Spot. Ein Musiker braucht eine Band oder eine Bühne, ein Christ braucht eine Gemeinde, in der er eine Ergänzung sein kann. Und das zweite Wort hören wir nicht so oft, und in der er Korrektur erlebt. Jede Stärke ist auch gleichzeitig eine Schwäche, ein Stück weit. Ja. Aber Gott will das fördern, er will das ja, hervorbringen, schleifen und oft durch Menschen im positiven Sinne. Gott gebraucht dieses Beispiel für das Ganze vom Körper und das ist ab Vers 12. Da wird von einem Körper gesprochen mit verschiedenen Körperteilen. Vielleicht bist du der Fuß, vielleicht bist du die Hand und vielleicht bist du der Blinddarm. Hey, hat jemand schon Probleme mit dem Blinddarm gehabt? Bete, dass der funktioniert. Wenn der nicht funktioniert, oder der Darm ist jetzt auch nicht so super, ne? Aber ohne den, es ist furchtbar. Hast du furchtbare Schmerzen. Der ist genauso wichtig. In der Gemeinde gibt es verschiedene Teile und die manchen siehst du total. Jemand sagt, oh, hast du schöne Zähne. Niemand sagt, ja, hast du einen tollen Darm. Deiner ist ja extra lang. Sagt ja keiner. Und trotzdem ist es so wichtig. Gott beurteilt die Dinge anders, das ist damit gemeint. Und auch ein überlanger Darm bringt auch nicht viel. Sondern es muss zusammenarbeiten, es muss zusammenpassen. Die Bibel sagt hier, alle miteinander ergeben ein zusammenhängendes Ganzes. Vers 12, alle miteinander. Und manche Leute überlegen, warum soll ich regelmäßig zum Gottesdienst gehen? Ja, weil wenn du nicht hingehst, fehlt was. Ganz einfach, dann sind wir so ein behinderter Körper. Durchgeschnitten. Dann siehst du, okay, das Bein ist da, das Auge hat es auch hergepackt, aber ohne den Darm kann man nichts machen. Oder wir wollen als Gemeinde einem Menschen helfen, einem Menschen dienen. Aber wenn wir nur das Bein haben, aber keiner hat den Arm da mitgenommen, dann können wir den Menschen überhaupt nicht helfen. Können wir als Gemeinde kein Licht sein. Dann denken die Leute, boah, die Kirche besteht ja nur aus Füßen. Wo ist denn der ganze Rest? Deswegen, wenn wir zusammenkommen, ergeben wir das Ganze und haben diese Schlagkraft. Die Bibel sagt, wer diese Entscheidung für Jesus getroffen hat, wer ein Kind Gottes ist, der wird, bekommt eine quasi neue Identität, der wird Teil eines Ganzen, der wird Teil eines Körpers, Teil eines Leibes. Deswegen ist es so wichtig, sich mit den anderen zu treffen, mit den anderen Gemeinschaft zu haben. Vers 18 steht, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Wie vielen von uns hat er eine Aufgabe zugewiesen? Dir etwa auch? Ja, jedem Einzelnen hat er eine Aufgabe zugewiesen. Und unser Job ist es, rauszufinden, dafür zu beten, es zu suchen, Gott zu fragen, uns zu beobachten. Wir haben oft in der Gemeinde so Gabenprofile erhoben. Total interessant. Dann haben dann die Leute Bögen ausgefüllt und dann zwei, drei Freunden so einen Bogen gegeben. Und dann diese Bögen eingesammelt und dann rausgefunden, Mensch, die behaupten ja alle von mir, ich hätte die und die Gabe. Ja, Dödel, dann hast du sie vielleicht auch, ja? Also manchmal braucht man die Wahrnehmung anderer Leute. Manchmal ist man so, ach, ich armes, ich habe ja nichts und kann ja nichts. Und dann fragt man andere Menschen, was fällt dir auf, was hat Gott für natürliche Gaben in dein Leben gelegt? Was ist schon da? Und dann auch, wo hast du für Gott was gemacht, wo hat Gott was Übernatürliches mit dir gemacht? Du warst Teil davon. Und dann entdeckt man auch seine übernatürlichen Gaben. Und dann fängt man an, fleißig zu werden und in diese Richtung zu gehen, sich da weiterzubilden und. Tolle Sache auch, dass Gott sagt, er will, dass jeder seine Gabe gebraucht. Er will nicht, dass irgendjemand stolz wird auf seine Gabe. Weil letztendlich, du bist nur ein Teil des funktionierenden Körpers. Ja? Und es macht keinen Sinn, zu sagen, ja, ohne mich geht ja gar nichts. Ne? Richtig, ohne den Blinddarm geht nichts. Als Beispiel. Nein, wir brauchen jeden einzelnen Teil. Und Spaltung ist etwas, was vom Teufel kommt, wird immer wieder so bezeichnet. Vers 25, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Das ist so krass. Das ist 100% gegen all das, was uns im Fernsehen gesagt wird. Wir leben in einem Land, da wird der Individualismus gepredigt. Du bist ein Individuum. Du bist super, du bist klasse. Niemand ist so wie du und niemand ist so wichtig wie du. Die können ja alle froh sein, dass es dich gibt. Sorge du für dich selbst, dann wird es dir gut gehen. Mir, meiner, mich. Es gibt andere Kulturen, da ist es genau andersrum. Da gilt nur die Familie oder die Sippe oder die Gruppe. In Deutschland ist das Individuum, wird angebetet. Ich und mein Ego. Kümmere dich um dich selbst. Achte auf deine Gefühle, deine Emotionen. Dir muss es gut gehen. Und das zerstört Beziehungen, das zerstört oft Ehen. Wenn man nur das macht, was einem gerade schmeckt oder wonach die Augen lüsten, auch gerade ist mir danach, dann machen wir oft kaputt. Und hier heißt es, du bist Teil eines Körpers, vielleicht der Blinddarm, vielleicht das Auge, und euer aller Anliegen soll es sein, füreinander zu sorgen. Das klingt erstmal nicht so spannend, ne? Füreinander zu sorgen. Aber es ist eine Aufgabe und eine Ehre, füreinander zu sorgen. Und dann wird es erklärt, wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Wenn du Teil einer Gemeinde bist, dann hat es auch Nebenwirkung. Hat es auch gewisse Nachteile. Dann erfährst du auf einmal die Sorgen der anderen. Dann erfährst du vielleicht auch die Schwierigkeiten der anderen. Und manche sagen, das ist auch eine Last, die man dann spürt, ne? Gemäß dem Motto, ich habe doch schon meine eigenen Sorgen, was muss ich jetzt noch die der anderen kennen? Aber so hat es Gott designt, so hat es geplant. Füreinander sorgen, das Mittragen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis du auf der anderen Seite der Gleichung bist, ja? Bis du derjenige bist, der Hilfe braucht, der Sorge braucht. Und dann ist es notwendig, dass es funktioniert. Dann ist es notwendig, dass andere sich um dich sorgen. Dann gibt es andere Tage in deinem Leben. Hey, da hast du was zu feiern, da heiratest du, da kriegst du ein Baby. Was? Hey, wir feiern das. Wir freuen uns mit. Oder da hat der andere eine Beförderung, was auch immer bekommen. Wir freuen uns. Oder hast ein neues Auto gekauft, ist doch super. Wir freuen uns. Auch Christen dürfen sich freuen. Du hast ein Haus gekauft und eine neue Katze. Was auch immer. Hey, wir dürfen uns daran freuen. Manche müssen es lernen, ja, sich an dem Guten der anderen zu freuen. Ja, wir dürfen das. Weil letztendlich ist die Person Teil von uns. Und wir freuen uns an seinem, ihrem Glück. Wir sorgen füreinander. Und es soll nicht zu Spaltung führen. Und wir merken schon, wie anders das ist wie unsere Gesellschaft, ne? Der Nachbar ist ein guter Nachbar, solange sein Auto kleiner und seine Hecke kleiner ist wie meine und so weiter. Dann ist er ein guter Nachbar. Gott hat andere Gesetze. Vers 31 bringt es doch schön zum Abschluss. Allerdings ist der Nutzen von den verschiedenen Gaben für die Gemeinde nicht bei allen Gaben gleich groß. Bemüht euch um die Gaben, die der Gemeinde am meisten nützen. Das finde ich so schwierig. Oft entdeckt man, das ist meine Gabe, das kann ich richtig gut. Und dann entdeckt man in der Gemeinde, ist aber die Not hier und da. Und das und hier müsste jetzt gerade gemacht werden. Und dazu sagen, ja, ich könnte jetzt meine Gabe einbringen, aber eigentlich ist was ganz anderes dran. Und dann zu sagen, ich stelle meine Gabe zurück und ich diene da, wo Not am Mann und Not an Frau ist. Weil es geht nicht um mich, dass mir Leute auf die Schulter klopfen, ah, hast du wieder toll gemacht. Sondern es geht darum, dass die Menschen die Gemeinde angucken und sagen, boah, so gut ist Gott, so liebevoll ist Gott, so umsorgend ist Gott. Wow. Das ist das Schwere, ne? Gott, Leute sollen ja nicht über mich oder über dich staunen, sollen über Gott staunen. Ist gar nicht so einfach, ne? Wir würden gerne Erfolge auf unser Konto verbuchen. Die Misserfolge, wo können wir die hinschieben? Ist der Teufel oder so, ja? Das ist dann sein Ding. Nein, es geht um den Nutzen der Gemeinde, ist ganz wichtig, Gott, an dieser Stelle. Und dafür gibt er den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist erleben willst, dann stell dir einfach nur die eine Frage. Wie kann ich Gott das meiste nützen? Was nützt Gott am meisten? Und dann garantiere ich dir, wirst du alles das erleben können, was Gott verspricht mit deinem Heiligen Geist. Nähe Gottes, Liebe Gottes, Korrektur Gottes. Bring dich in die Sache ein, die Gott am wichtigsten ist, und du wirst es erleben. Garantiert. Also kenne ich aus den letzten 15, 20 Jahren nicht anders. Mach du dein Ding oder mach ich mein Ding, dann hast du das Gefühl, am Anfang läufst du so mit Gott und irgendwann hast du das Gefühl, wird irgendwie kalt, ich mache ja gerade irgendwas alleine. Wo ist denn Gott geblieben? Ach, den habe ich abgehängt vor 1 oder 2 Kilometern. Und dann wundert man sich, oh, warum ist meine Beziehung mit Gott da nicht so heiß vielleicht oder warum erlebe ich nichts mit ihm? Ja, vielleicht ist mir gerade wichtig, was mich vorwärts bringt und nicht, was Gottes Sache vorwärts bringt. Frag dich immer, was bringt den meisten Nutzen für die Gemeinde? für Gottes Sache, wo kriegt Gott die meiste Ehre? Das ist eine coole Frage. Wo kriegt Gott die meiste Ehre? Frag dich das immer wieder. Weil dazu sind wir da, Gott die meiste Ehre zu bringen. Wenn du Lust hast, können wir uns später im Café auch darüber unterhalten oder dafür beten. Wenn du mehr von Gott willst, wenn du mehr von seinem Heiligen Geist erfahren willst, gerne. Aber es hat einen Preis, Gott, oder auch ein Ziel. Das Ziel ist immer, seine Gemeinde zu bauen, seine Gemeinde zum Nutzen zu sein und seinen Namen groß zu machen, nicht um deinen Namen groß zu machen. Amen. Jesus, du bist gekommen, um den Vater groß zu machen. Du bist gekommen, damit der Vater geehrt wird. Du hast alles auf der Erde durchstanden, damit der Vater, ja, seine Herrlichkeit offenbart wird. Und dann hast du deinen Heiligen Geist geschickt, damit er uns daran erinnert, wie groß du, Jesus und der Vater seid. Also es geht gar nicht um uns. Aber wir dürfen dir dienen und du willst dich zu uns stellen und du willst uns inspirieren, damit die Menschen uns erleben und merken, wow, das will ich auch. Die sind mit Gott unterwegs. So segne uns, Herr, an diesem Tag und segne uns auch in der kommenden Woche und inspiriere einfach das, was wir machen für dich und hilf uns neu, uns aufzuraffen, für dich unterwegs zu sein. Heile du Wunden, wenn Wunden da sind und hilf uns, einsatzfähig zu werden für dich, für deine Ehre. Dafür leben wir. Amen.